Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hör's dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin der Host. Unser heutiger Gast ist Niklas. Niklas ist Kösener und er ist Doppelbandträger. Er ist zum einen beim Chor Vandalia Rostock und zum anderen beim Chor Borussia Tübingen aktiv. Man sieht, er ist fast einmal quer durch die ganze Republik aktiv. Seine beiden Bünde sind Teil des sogenannten Roten Kreises innerhalb des KSCVs. Niklas, schön, dass du hier bist.
Moin, grüß dich.
Wollen wir anfangen?
Gerne.
Super. Wie alt bist du?
Ich bin 23 Jahre alt.
Wann bist du aktiv geworden?
Das müsste Mai 2020 gewesen sein, also während Corona.
Wie war das damals für dich, während Corona aktiv zu werden?
Oh, es war irgendwie ein bisschen komisch, dadurch, dass man nicht überall unterwegs sein konnte, wie man es eigentlich sich dachte. Aber auf der anderen Seite irgendwie auch entspannter, weil wir uns auf dem Haus in Rostock dann relativ viel Zeit zusammen verbracht haben und da den Alltag dann zusammengestaltet haben.
Ja, sehr schön. Findest du, dass die Vorteile der aktiven Generation, die der Gen Z angehören, wahllos aus dem Himmel gegriffen sind oder passt da schon einiges?
Oh Gott, da müsste ich jetzt noch fragen, was da diese Punkte sind. Ich weiß nicht, so generationsmäßig zugehörig fühlen ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, sind deine Eltern auf dem Elternabend beim Chor mit dabei, wenn der Altherrenvorstand über dein Verhalten dann mit denen redet oder bist du da doch sehr selbstständiger?
Nein. Doch, natürlich, auf jeden Fall selbstständig.
Okay, schön. Ist auch beruhigend zu hören. Wo kommst du ursprünglich her?
Geboren bin ich in Rostock und habe quasi den Großteil meines Lebens hier verbracht.
Das kann man auch so machen. Habe ich auch gemacht. In Düsseldorf bin ich aufgewachsen und studiert. Welchen Abschluss hast du bis jetzt erreicht?
Bisher noch keinen. Ich studiere noch Lehramt in Rostock und mache da demnächst mein Staatsexamen.
Ja, viel Erfolg. Wann wurde denn dein Bund Chor Vandalia Rostock gegründet?
Also Vandalia Rostock ist 1824 gegründet worden. Also jetzt im Oktober feiern wir 200 Jahre. Mhm. Historisch natürlich ein paar Sachen, die da zwischengekommen sind, weswegen es nicht so dauerhaft durchlief. Ne? Also haben ja die meisten gewisse Phasen durchgemacht, sprich die Zeit der NS-Diktatur und was in Rostock halt nochmal dazu kommt, die Zeit der DDR, wo wir nicht in Rostock waren. Die meisten auch in Kösener, die dann irgendwo anders untergekommen sind. Und wir waren in der Zeit dann in Göttingen.
Was sind eure Farben?
Unsere Farben sind Gold, Blau, Rot, Gold.
Und wie groß ist dein Bund?
Wir sind relativ klein. Wir sind, glaube ich, insgesamt so 75 Chorbrüder. Insgesamt davon 60 alte Herren. Also jetzt nicht so riesig, aufgrund halt der großen Zeitspanne, die wir nicht in Rostock waren.
Okay. Ötti hell oder rouge?
Hell auf jeden Fall.
Gute Antwort. Okay, Niklas, dann lass uns doch mal über deine Zeit als Korporierter sprechen. Wie bist du damals bei deinem ersten Bund aktiv geworden?
Ein jetziger Chorbruder von mir hat mich irgendwie mal in der Uni angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, auf eine Veranstaltung vorbeizukommen. Und ich habe dann gedacht, bist du mal so ein bisschen objektiv bei der ganzen Sache und lässt es dir einfach mal anschauen. Mhm. Und es hat mir dann extrem gut gefallen, weil dieses Zusammenkommen von so vielen verschiedenen Leuten, egal wie alt sie sind, egal was sie studieren, und die sitzen zusammen, unterhalten sich ganz viel, trinken das ein oder andere Bier, hat mich extrem überzeugt. Und dann bin ich nochmal hingegangen und dann war die Entscheidung relativ schnell klar, dass ich gerne dabei sein würde.
Das ist auch schön zu hören. Sind denn Verwandte oder Bekannte oder auch Freunde schon, also auch von dir aktiv, also unabhängig von deinem Aktivsein, was dann später erfahren hast oder was du vorher wusstest?
Und tatsächlich nicht. Also aus der Familie auf gar keinen Fall. Mhm. Liegt daran, dass ich der Erste bin bei uns in der Familie, der studiert. Mhm. Und aus dem Freundeskreis, so was ich am Anfang wusste, jetzt keiner, aber natürlich, mein Freundeskreis hat sich ja deutlich geweitet jetzt durch die Aktivität. Und da sind halt auch extrem viele jetzt, die ich kenne, die auch aktiv wurden oder waren schon.
Wie war das denn für dich als junger Mann mit dem Eintritt in die Corpo-Bubble verglichen mit deinem Muggelleben vorher?
Es hat sich viel verändert, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Corona hat da auch eine große Rolle mit reingespielt, weswegen man viel Zeit auf dem Haus verbracht hat, sich vieles angeeignet hat. Ja, es hat sich schon viel verändert im Sinne von, man ist viel unterwegs in ganz Deutschland, hat gewisse Sachen sich angeeignet, jetzt während der Fuchsenzeit und dann auch als CB, die man so ein bisschen mit übernommen hat. Einzige, was so bei mir schon immer war, war der Kleidungsstil, den wir haben. Also sprich so mit Kragen rumlaufen und alles, das war schon, keine Ahnung, mit 5 mein Ding. Mhm. Hat sich da irgendwie nie verändert. Also das war jetzt dann nicht so die Kunst, sich daran zu gewöhnen.
Ja, das ist bei mir auch der Fall gewesen. Das war für mich damals auch eine schöne Erfahrung. Ich bin schon vor aktiv sein wie ein Korpo rumgelaufen. Ich glaube, seit meinem 14. Lebensjahr auch mit Barber-Wachsjacke oder Steppjacke, Segelschuhen, immer Ralle-Hemd, Ralle-Pulli und dazu entweder Chino in verschiedenen Farben oder beziehungsweise damals waren es noch eher so Beige-Töne. Und meine ganzen Klassen- und Schulkameraden sind nie so rumgelaufen. Ich bin der Einzige, der so rumgelaufen ist. Und dann bin ich in die Korpo-Welt damals eingetreten und plötzlich liefen alle so rum wie ich. Das fand ich voll cool. Das war mega.
Es gibt ja auch irgendwie so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl nochmal mehr dazu, ne?
Ja, und das ist eine geile Uniform letztendlich, ne? Also.
Ja, sich schick kleiden muss man auch können.
Ich meine, die Sache ist, die ist ja super anpassfähig im Vergleich. Sagen wir mal, wenn wir jetzt in der Mettler-Szene aktiv wären, so könnte man schlecht auf die Arbeit gehen. Ist ja so, ne? Also, und du kannst halt wirklich vom Firmenjubiläum bis hin zum Club abends, brauchst dich nicht umziehen. Ne? Bist immer schick, bist immer passend dafür gekleidet. Wie lange bist du denn Fuchs gewesen?
Also da ich ja da mitten im Semester kam, das restliche Semester im Sommer dann noch und im Winter dann noch eine Weile, also so anderthalb Semester ungefähr.
Das ist aber auch zügig dann, ne?
Bitte?
Das ist ja dann auch sehr zügig.
Ja, die Regel ist so 1 bis 2 Semester, je nachdem, wie schnell halt alles klappt mit Partie und dem Lernen für die Fuchsenprüfung etc. Also 1 bis 2 Semester ist dann so die Regel, ja.
Ja, schön. Und welche Chargen hast du bis jetzt so gemacht in deinem Bund?
Ich war einmal Drittchargierter, 2-mal Senior, 2-mal Fuchsmajor. Jetzt nächstes Semester darf ich nochmal Senior machen bei uns.
Ja, spannend. Also du bist der ewige 6XF1.
Entschuldige bitte.
Also du bist der ewige 6XFM.
Das ist ein bisschen übertrieben, aber man versucht natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir ein paar wenig Leute sind, sich da einzubringen. Und wenn man das irgendwie mal machen kann, indem man ein Semester sich da nochmal hinsetzt und eine Charge übernimmt, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da sagt, ja, würde ich machen.
Ja, ordentlich. Pflichtbewusst soll es sein. Gibt es da irgendetwas in deinen Chargen, wo du sagst, boah, das sind Skills, die haben mir in meinem richtigen Leben unfassbar gut geholfen? Also Dinge, die du vielleicht auf die harte Tour dann erst mit neben Jobs oder anderen Tätigkeiten gelernt hättest?
Also was mir halt viel geholfen hat für das Sprechen vor Klassen, weil ich neben dem Studium auch schon seit Gott fast 3 Jahren als Vertretungslehrer arbeite, das freie Sprechen hilft extrem. Also sprich in der Zeit als Senior, wenn du da auf Kleipen halt eine Rede mal kurz halten musst, meistens natürlich nicht improvisiert, sondern ein bisschen vorbereitet, aber auch unterwegs dann auf Kneipen von Kartellen oder so, muss man ja irgendwie versuchen, spontan was hinzubekommen, ohne sich da großartig jetzt zu verhaspeln oder was auch immer. Und das hat mir dann auch fürs Berufliche extrem geholfen. Mhm. Oder auch organisationstechnisch. Also ne, ich finde immer, man vergleicht das so ein bisschen wie ein kleines Unternehmen, was wir ja alle gemeinsam führen und jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe und es muss ja irgendwie zusammen funktionieren. Das Organisationstechnische, das hat auch extrem geholfen fürs Studium.
Ja, definitiv. Also was so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Projektmanagement, Grundlagen zu lernen. Das wäre halt cool in der aktiven Zeit, weil man ja dann doch durchaus Großprojekte halt auch teilweise umsetzt. Ne? Je nachdem, was ansteht. Wir reden ja gleich zum Beispiel auch noch über deine Festschrift, die du ja verfasst. Das ist ja auch ein Projekt, was man planen und durchführen muss. Du setzt dich ja wahrscheinlich nicht abends hin und schreibst aus dem Unterbewusstsein heraus, sondern du hast ja, denke ich mal, auch einen roten Faden, den du da verfolgst. Aber da sprechen wir einfach gleich nochmal drüber. Das mit dem Lehrersein, das ist ja echt so ein Korpo-Ding, ne? Also ich habe jetzt in mehreren Interviews gehört, dass, also angefangen von Benjamin Banser, der Lehramt studiert hat und dann Unternehmer geworden ist, von ich habe auch als Lehrer in einem Internat gearbeitet. Was ich sagen muss, ist es halt spannend, wenn du Korpo bist und du wirst Lehrer, du kannst diesen jungen Schülern schon von Anfang an Werte vermitteln, die du in der Verbindung gelernt hast. Also ich rede jetzt nicht davon, dass die armen 12-Jährigen dann irgendwie Karaffen sich reinstellen, reinorgeln mussten, sondern halt aber als so Gemeinschaftswerte, dass du denen die halt beibringst, weil du weißt, wovon du sprichst. Und je authentischer du das machst, umso mehr sind die Kinder bereit, das auch anzunehmen und nehmen dann vielleicht schon mal Sachen für ihre Zukunft mit. Und du kannst sie dann auch wirklich toll vorbereiten. Als halt
absolut.
Ein Lehrer, der nur in der Uni gesessen hat und sonst und studienbedingt kein soziales Leben hatte zum Beispiel.
Ja, absolut, da gebe ich dir voll recht. Also so gewisse Punkte, die man ja gleich lernt, dieses Gemeinschaftsgefühl, hast du ja auch gesagt, oder dieses wir stehen für den anderen ein, auch wenn er mal irgendwas Blödes gemacht hat und nicht gleich jeden verurteilen, wenn er irgendwas mal nicht so schnell kapiert hat. Das sind so Dinge, die in der Schule auch immer mehr verloren gehen und dementsprechend sinnvoll sind, wenn jemand, der das durch seine Aktivität mitgemacht hat, nochmal ein bisschen besser vermittelt bekommt, letztendlich. Und wenn wir natürlich dazu sorgen können, dass die Schüler das auch nach dem Unterricht noch im Kopf haben und für ihr späteres soziales Leben mitnehmen, dann wäre ich da extrem dankbar für. Ich habe jetzt zwar immer nur untere Klassen unterrichtet, aber man sieht schon gewisse Punkte, die sie mit übernommen haben und das freut mich dann extrem.
So. Wie sind denn diese Kreise eigentlich entstanden? Also es ist immer so, wenn man als Nicht-Kösener oder Nicht-Chor-Student damit zu tun hat, dann ist irgendwie fast jedes Kösener Chor ja auch in einem Kreis drin. Man sagt ja mal über die Blauen, die haben das Gesellschaftsprinzip, die Schwarzen haben die unbedingte Satisfaktion, die Grünen haben ja das Gastfreundschaftsprinzip, die Weißen rekrutieren sich aus dem Adel, wie man so immer so sagt. Wie ist das denn? Also wie sind die entstanden und warum erhalten die sich bis heute?
Also warum die sich jetzt wirklich erhalten, das kann ich dir nicht genau sagen, aber die Entstehungsgeschichte von jedem Kreis ist natürlich immer unterschiedlich. Also wir haben Kreise, die noch deutlich älter sind als der Rote Kreis. Mhm. Die sind meistens, so würde ich es interpretieren, aus der Situation heraus entstanden, dass man sich mit denjenigen, die da Mitglied sind, über eine lange Zeit ausgetauscht hat, gutes Verhältnis aufgebaut hat. Die meisten sind ja da auch in irgendeinem Verhältnis zueinander innerhalb der Kreise und dementsprechend hat man dann auch gewisse Punkte, die man miteinander verbindet und ja, wo so eine gewisse Identifikation auch da ist, sodass man sich immer irgendwo zusammenschließt, um einem gewissen Prinzip zu folgen. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich dann innerhalb der Kreise dann jetzt blöd findet. Also, dass man jetzt sagt, der Rote Kreis, der ist mega scheiße, warum bist du nicht im schwarzen Kreis oder was auch immer. Mhm. Die existieren nebeneinander, jeder hat seine Prinzipien und wenn halt man sich trifft, dann ist ganz normal, dass man auch miteinander umgeht. Also das merkt man jetzt nicht, dass da irgendwie eine Rivalität oder so drin wäre.
Okay, aber es ist ja schon so, wie man das ja aus der Sprache der Wirtschaft her so nennt, das ist ja schon ein USP, der ja besteht mit den Kreisen und man kriegt es ja auch relativ schnell mit, weil da ja auch eine starke Prägung der Mitglieder halt in den jeweiligen Kreisen halt drin ist.
Ja, definitiv. Also klar, wenn wir jetzt beispielsweise auf den Weißen Kreis gucken, ist es ja ganz eindeutig, dass sie da hauptsächlich Mitglieder haben, die irgendeinem Adelsgeschlecht entstammen. So steif würde ich es aber jetzt auch nicht mehr sehen.
Wie ist das denn heute?
Bei uns im Roten Kreis gibt es auch welche, wo der Vater von irgendwas ist oder hast du nicht gesehen und dann auch im Roten Kreis lieber aktiv geworden ist, weil die Leute da vielleicht überzeugt haben oder weil man gesagt hat, ich möchte an der und der Universität studieren. Also so steif würde ich das nicht mehr sehen heute.
Aber ist es denn immer noch so konsistent, dass zum Beispiel im Weißen Kreis, jetzt sagen wir mal, nur Adlige anzutreffen sind? Also ich hatte einmal Kontakt mit Chor Borussia Bonn, die habe ich mal bebummelt und war bei denen in dem schlichten Keller mal unten Interessenspunkten nachgehen. Da habe ich jetzt nicht die Leute gefragt, wie ist denn dein Nachname, sondern das war ja dann relativ zügig. Aber es hatte mich dann auch interessiert. Also ist das immer noch so? Also ich kenne zwei Adlige, die sind nicht in die weißen Chors gegangen, weil die am Wochenende dann mit denen verbracht haben und dann gesagt haben, nee, ich gehe woanders hin. Und dann teilweise auch zum Beispiel keine Kösener geworden sind, sondern sich anderen Verbindungsarten angeschlossen haben.
Ich glaube, das hat sich mittlerweile sehr gewandelt. Also wenn du natürlich familiäre Kontakte da rein hast und du bist schon in der dritten, vierten Generation, da hat es natürlich auch einen gewissen, wie soll ich es ausdrücken, so eine gewisse Selbstverständnis, die da mit reingeht, dass du vielleicht das so machen möchtest wie dein Vater auch. Aber ich glaube, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, generell, wir sprechen uns ja auch nicht mit von irgendwas an, sondern das von wird einfach weggelassen bei uns, im Roten Kreis zumindest. Mhm. Spielt es keine große Rolle mehr. Ne, jedes Individuum kann ja frei entscheiden. Ne? Und wenn du sagst, ich möchte halt woanders studieren und dementsprechend, da gibt es kein weißes Chor oder was auch immer, dann ist es so.
Wenn du jetzt heute nicht im Roten Kreis aktiv sein könntest oder einen Roten Kreis würde es nicht geben, welchen Kreis würdest du dich sonst anschließen?
Gott, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, jeder Kreis hat für sich seine eigenen Vor- und Nachteile. Da eine Entscheidung zu treffen für oder gegen den jeweiligen, finde ich ein bisschen schwer. Da müsste ich mich wahrscheinlich nochmal intensiver mit beschäftigen, wo dann wirklich die meisten Überschneidungspunkte sind. Also da, ich bin froh, dass ich im Roten Kreis bin. Da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Und was anderes müsste man dann schauen, ob es sich ergibt oder nicht.
Ja, das ist spannend. Nee, weil es ist halt auch so in Düsseldorf immer bei uns so ein bisschen Thema, weil wir sind ja ein relativ unbedeutender Verbindungsort oder Hochschulort. Und viele bei uns, die sich den Bünden in Düsseldorf anschließen, sagen von sich aus, in einer anderen Stadt wäre ich in einem Chor aktiv geworden. Und viele sagen, ja, ich würde Blaues Chor vielleicht mich anschließen. Bei mir war das auch immer so, ich habe mir auch immer gefragt, zu welchen anderen Stadt hat auch wirklich Burschenschafter geworden oder wäre ich halt eher bei einem Chor gelandet. Und das ist dann immer eine relativ interessante Perspektive. Dann lass uns doch mal über das Aktivsein in Ostdeutschland sprechen. Wie ist es denn so in Ostdeutschland? Wo sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen westdeutschen und ostdeutschen Verbindungen?
Also ich kann vor allen Dingen ja nur für Rostock sprechen, aber so versuchen, ein paar Parallelen auch zu anderen Städten zu finden, ist immer ganz sinnvoll. Wenn wir jetzt mal Berlin wirklich komplett ausklammern würden und
ersten Sonderfall, würde ich sagen, oder?
Und, ja, absolut. Also wobei man ja auch sagen muss, in Berlin ist die Konzentration der Verbindung ja auch vollkommen auf den Westteil der Stadt fokussiert. Also ich wüsste jetzt nicht von irgendwem, der großartig danach gesagt hat, okay, wir gehen jetzt in den Ostteil der Stadt bewusst.
Ich glaube, diese Salingia, die ist, glaube ich, auf ehemaligem Ostgebiet.
Das kann sein, aber das siehst du, ist es nicht die Masse. Es sind irgendwie Ausnahmen, die dann gesagt haben, wir machen das vielleicht oder warum auch immer. Ja, der große Unterschied ist natürlich erstmal die Dichte, also der Studentenverbindung generell in der Stadt. In Rostock sind wir insgesamt 8, glaube ich, oder 9. Je nachdem, wie du zählst.
Ach, okay. Und das ist ja Verbindung nur?
Ja, das ist mit Tübingen ist es ja nicht zu vergleichen oder mit München oder anderen großen Städten im Westen.
Weil wir haben 6, ja. Dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander.
Siehst du, ja, es ist nicht die Welt. Und das merkt man schon, dass dann natürlich die Möglichkeiten, die du hast, um bummeln zu gehen oder andere Sachen zu machen, ein bisschen begrenzt ist. Wir haben in Rostock nur noch ein weiteres Chor, mit dem wir dann im SC sind. Und über den Waffenring sind wir beispielsweise mit Kiel und Hamburg verbunden, weil es halt nicht reicht, in Rostock die Partien zu machen. Es sind schon so gewisse Punkte, die das ein bisschen erschweren im Vergleich zu Tübingen jetzt, wo wir wirklich viel konzentriert haben. Gut, da gibt es auch nur ein Kösener Chor mehr als in Rostock, aber viele andere Verbindungen noch. Auch eine ganz andere Prägung im Stadtbild. Das sind schon extreme Unterschiede.
Fehlt auch, wenn die Kösener wieder einen Bund reaktivieren wollen oder neu gründen, nach Düsseldorf zu kommen. Wir haben die Größe der Studenten dort und das Klientel ist auch passender.
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dass irgendwer sagt, wir machen wieder auf irgendwo, dann wäre es auch eine Idee, das zu machen.
Also klar. Ich habe das Thema halt auch mal öfters in der Vergangenheit angebracht. Also wenn man irgendwie mit Chorstudenten oder Kösenern in Düsseldorf zu tun hatte, da wurde mir aber immer schnell gesagt, dass Düsseldorf so eine Art Refugium ist, wo viele dann halt hingehen, um ihr Studium letztendlich mal abzuschließen, ohne Ablenkung. Das ist sehr schade, könnte man ja auch in einem kleineren Ort da machen. Weil in Düsseldorf fehlt das zum Beispiel total. Also wir haben ja die Jagdverbindung, wo der Finn ja aktiv ist. Und die Jungs von der Sozialisierung her, vom Auftreten, vom Kleidungsstil, sind schon sehr stark Teil, ein Chor von der Art her. Aber es gibt kein offizielles Chor.
Ja, also falls sich irgendwer da berufen fühlt, das zu machen, go for it. Also ich glaube, jede Stadt profitiert davon. unabhängig davon, ob es jetzt ein Chor ist oder irgendeine andere Art von Verbindung. Also die Stadt, das Studentenleben kann eigentlich nur davon profitieren.
Wie ist das denn zum Beispiel mit der Größe der Bünde in Ostdeutschland? Sind die im Schnitt wesentlich kleiner, so wie jetzt wie bei dir mit den 75, verglichen wahrscheinlich zu 200, 300, die ein Tübinger Bund zum Beispiel hat oder ein Bonner Bund hat? Wie ist da deine Einschätzung?
Das kommt ganz doll darauf an, wann die jeweiligen Verbindungen wieder zurückgegangen sind nach Ostdeutschland. Also, okay. Und dann natürlich auch, wie sie sich weiterentwickelt haben. Wir sind ja erst 2009 wieder zurückgegangen nach Rostock, weil vorher man sich nicht sicher war, ob das überhaupt so funktioniert. Man wollte schauen, ob man letztendlich auch wirklich wieder da bestehen kann. Mhm. Also, wenn man, wie wir insgesamt ja über 70 Jahre, 75 Jahre nicht in der Heimat war, ist ja auch das Selbstverständnis, was die Stadt hat zu den Verbindungen ganz anders wieder. Eine komplette Generation, wenn nicht sogar zwei, die das gar nicht kennen. Und dann da wieder reinzukommen, ist extrem schwierig. Ich weiß aber auch von anderen, die sich da nicht so schwer tun, weil sie einfach eine gute Grundlage auch hatten, an Leuten, die dazugekommen sind, auch im Westen und dann sich dazu entschieden haben, auch wirklich 1990 wieder zurückzugehen, wo man dann vielleicht auch noch Chorbrüder hat, die beziehungsweise alte Herren hat, die noch die Zeit vor dem Verbot durch die Nationalsozialisten erlebt haben, sodass man da besser wieder aufbauen kann, das Haus auch zurückbekommen hat. Mhm. Da gibt es bestimmt Unterschiede. Ich denke aber dennoch, dass sich generell in den Zahlen schon viel unterscheidet zu den Westdeutschen, die ja 40 Jahre lang ohne Probleme im Vergleich zu den Ostkors oder Ostverbindungen bestehen konnten, dass sich das da schon in den Zahlen deutlich unterscheidet.
Und ich denke halt auch, ein Problem ist halt für die Exilbünde, dass das Personal auch gar nicht mehr lebt. Was halt, sagen wir mal, noch den persönlichen Bezug zu dem Urort halt hat, weil die müssen ja jetzt mittlerweile auch an die 100 sein, um da überhaupt noch mitreden zu können. Ich denke, den einen oder anderen gibt's noch, aber ich glaube, so Ende der 00er Jahre oder beziehungsweise dem Umbruch des 10er Jahrzehnts, also knapp vor 10 Jahren, ist das, glaube ich, abgeschlossen worden, würde ich sagen, oder? Also ihr seid wahrscheinlich eine der allerletzten Bünde, die noch zurückgekehrt sind, denke ich.
Ja, es gibt noch so ein, zwei, die noch ein bisschen später zurückgegangen sind, aber wir sind da wirklich schon ein Extremfall. Das ist schon spät, also fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Da ist schon ein gewisses Potenzial vielleicht verloren gegangen. Aber ich glaube, die Entscheidung damals war auch richtig, so zu sagen, wir gehen erst wieder dann zurück, wenn wir auch wirklich das Gefühl haben, wir können uns tragen, wir machen das jetzt nicht für ein Jahr oder zwei Jahre und müssen dann wieder suspendieren. Ich glaube, das ist schon so sinnvoll. Und du hast es gesagt, wenn man vielleicht 90 zurückgegangen wäre, hätte man noch von dem Potenzial von alten Herren, die dann auch schon wahrscheinlich 80 oder wie alt auch immer wären, noch profitieren können mit deren Erfahrung, mit deren vielleicht auch Dokumenten, die sie noch zur Verfügung hatten, um da nahtlos wieder anzuknüpfen. Mhm. Das wäre vielleicht einfacher gewesen, aber das ist so das Schauen in die Glaskugel, was ein bisschen schwierig ist und wahrscheinlich auch nicht dem gerecht wird, was man jetzt letztendlich erreicht hat. Und ich denke mal, jeder hat das für sich richtig entschieden zu der Zeit und auch mit dem Wissen, dass man letztendlich irgendwie versuchen möchte, das wieder aufzubauen, wie es vor dieser schlimmen Zeit war. Und ich denke mal, ja, jeder macht das auf seine Art und Weise richtig.
Absolut. Wie empfinde ich, meine, du bist ja auch selber ein junger Mann, der in der Nachwendezeit geboren ist. Gibt es für dich noch den großen Unterschied in einem Art West- und Ostdenken oder ist das für dich eher schon relativ stark nivelliert?
Ich sag mal so, ich bin ja aufgewachsen wirklich mit ja in der Situation, wie sie es meine Eltern oder auch meine Großeltern nicht kannten. In einem wiedervereinigten Deutschland, wo ich reisen kann, wie ich möchte, dem es uns wirtschaftlich gut geht. Ich ja auch durch die Zeit, die ich in Tübingen war, das mal kennengelernt habe, wie es denn im Westen ist, in Anführungsstrichen. Klar, es gibt Unterschiede in der Mentalität der Menschen, aber die hast du auch zwischen Nord und Süd. Mhm. Gewisse Punkte merkt man aber noch gerade durch die familiäre Prägung, die sich da unterscheiden zwischen West- und Ostdeutschland. Also meine Familie kommt komplett aus Ostdeutschland, hatte auch nie überlegt, nach der Wiedervereinigung Rostock zu verlassen. Dementsprechend ist da auch schon ein gewisses Heimatgefühl da. Ich persönlich würde aber für mich sagen, dass ich mittlerweile durch die vielen Gespräche, die ich auch mit Menschen habe, die aus Westdeutschland kommen und nach der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland gekommen sind, mir erzählen, wie toll sie es hier finden, wie toll der Prozess auch war des Wiederaufbaus, der natürlich nicht ohne Probleme vonstatten gegangen ist, wo auch viele Historien der Familien auch geändert wurden, nicht unbedingt immer nur zum Positiven, aber dennoch das Gefühl für einen Menschen, der im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen ist, eigentlich viel stärker ist. Wir sind als ein Land zu verstehen, ohne diese Grenzen, die man aber natürlich an gewissen Punkten in der Gesellschaft auch nicht revidieren kann oder beziehungsweise nicht leugnen kann. Ja. Sprich Verdienst oder Lebenserhaltungskosten etc. Da gibt es ja noch Unterschiede.
Gut, aber da denke ich, dass der östliche Teil Deutschlands sehr attraktiv mittlerweile ist für viele aus dem Westen halt auch rüberzuziehen. Und es hat sich ja auch viel gemacht und vor allem Ostdeutschland ist ja ein sehr interessanter Ort geworden, auch in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich. Also da hat sich ja auch viel getan. Da komme ich nämlich direkt auf meine nächste Frage. Wie ist denn das so? Wie findest du, kommt die Verbindungswelt in Ostdeutschland an? Sind die Leute da offener oder ist da noch eine Skepsis oder?
Ich persönlich würde sehr stark sagen, dass da noch eine Skepsis ist. Aber nicht aus der bloßen Ablehnung, sondern aufgrund der Unwissenheit.
Okay.
Wie gesagt, in Rostock ist das Bild ja nicht so groß von uns. Also wir haben wenig Verbindungen in der Stadt. Also fast 60 Jahre, die man keine Verbindung in der Stadt hatte oder zumindest sie nicht wirklich wahrgenommen hat. Und wenn jetzt wir mal uns durch die Stadt bewegen, wir verzichten darauf, groß unser Band zu zeigen, einfach aufgrund dessen, dass wir versuchen, einem möglichen Konflikt aus dem Weg zu gehen in dem Moment. Sprich, wenn jemand natürlich mit uns darüber diskutieren möchte und fragt, warum seid ihr da überhaupt, dann gehe ich gerne ins Gespräch. Aber man kennt es ja von, so salopp formuliert, nicht recherchierten Berichten vom Aster, wo dann alles in einen Topf geschmissen wird.
Absolut.
Und man nicht versuchen möchte, überhaupt darüber zu reden und zu diskutieren. Dann sage ich, gut, dann lassen wir den Diskurs lieber. Wir verhalten uns so, dass wir uns trotzdem bewegen können, nebeneinander existieren. Aber so wirklich ein Verständnis dafür ist einfach noch nicht wieder da. Und da ist Tübingen einfach ein krasser Gegensatz. Ne? Das Bild ist ja, das Stadtbild allein ist ja geprägt durch die großen Häuser, die überall stehen.
Ja.
Die Kultur, die ganzen Gasthäuser und alles, das noch existiert, das existiert ja auch dadurch, dass diese studentische Kultur von uns über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ja einfach die Stadt auch mitgeprägt haben und die Leute auch damit rechnen, dass wir immer wieder da vorbeikommen.
Das ist eine Hoffnung, die wir in Düsseldorf zum Beispiel halt auch haben, dass wir irgendwann mal wieder fester Bestandteil halt auch der akademischen Kultur in Düsseldorf sind, dass da nicht so schlecht recherchierte Bushi-Reader dann rumgereicht werden, dass also ein größerer Zulauf da ist, dass man sagt, Bund XY, die gehören auch mit zu den Hochschulen praktisch dazu, so wie das in Tübingen der Fall ist. Aber Tübingen konnte halt aber auch ununterbrochen halt praktisch ja auch existieren. Ne?
Das, absolut.
Das war ja nicht bei euch gegeben. Düsseldorf ist auch so ein bisschen so wie eine ostdeutsche Unistadt halt. Ne? Dieses Verbindungswesen ist da auch noch relativ jung. Es sind viel Exilbünde, vor allem an solchen Hochschulorten wie Düsseldorf, Bochum und so weiter unterwegs, weil diese Universitäten halt in den 60ern erst gegründet worden sind, ne? Und die sich dann halt hoffnungsvoll dort dann niedergelassen haben. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema deine politische Aktivität. Du bist ja in Rostock Bürgermeisterkandidat gewesen.
Genau. November 22 war die Wahl zum Oberbürgermeister in Rostock und da habe ich dann gesagt, das wäre mal eine ganz gute Sache, sich da zu engagieren und als gerade auch junger Mensch mal da anzutreten.
Und wie war das Ergebnis?
Ich bin es leider nicht geworden, das kann ich dazu sagen. Aber ich habe einen guten Platz im Mittelfeld gemacht. Wir waren 17 Bewerber Aha. Also eine extrem hohe Zahl. Ich war, glaube ich, 13. Also ein respektables Ergebnis für jemanden, der noch wenig politische Erfahrung hat und vor allen Dingen auch nicht so Ressourcen wie ein bereits Unternehmer, der schon viele Jahre sich auch Geld beiseite legen konnte, etc.
Ich finde das spannend. Das spricht auch für dich, so engagiert zu sein. Halt auch, man hätte ja auch gewählt werden können, dann wärst du jetzt Oberbürgermeister von Rostock. Und das ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Was hast du denn davon mitgenommen aus dieser Zeit? Was hat dich denn da geprägt?
Vor allen Dingen hat mich da geprägt, dass man nicht unbedingt alles das, was einem da erzählt wird von anderen Kandidaten, glauben sollte, dass man sich in einem gewissen Diskurs nicht so sehr ins Freundschaftliche begeben sollte, sondern auch eine Seriosität bewahrt, auch wenn man den anderen jetzt wirklich sehr sympathisch findet und man sich gut austauscht. Und vor allen Dingen auch, dass man aufpassen sollte, mit welchen Informationen man irgendwo ja dann umgeht, was man droppt. Beispielsweise also, dass ich aktiv bin, habe ich nicht großartig erwähnt, weil ich mir dachte, die Leute sollen mich ja nicht abhängig davon bewerten, sondern von dem, was ich sage, welche Ziele ich habe und was ich in der Stadt verbessern möchte. Weil genau wie ich ja vorhin gesagt habe, dann wahrscheinlich in Rostock immer dieses Bild kommt, okay, kenne ich nicht, packe ich in dieselbe Schublade wie alle anderen auch, die irgendwie ein Band tragen, und dann ist man ja irgendwie gleich gebrandmarkt. Und das wollte ich damit jetzt nicht dann irgendwie nach vorne stellen.
Ja, es geht schnell. Das ist halt das Problem. Ist ja auch das, womit wir hier mit diesem Podcast ja auch versuchen, vielleicht einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich das Bild in der Öffentlichkeit halt wandelt, dass man halt mal 45 Minuten Leuten zuhören kann, die aktiv sind, und man sieht, das sind keine Monster oder irgendwelche Soziopathen oder jegliche Art von dunklen Gestalten, ob es Todesser sind oder sonst was, um in der Harry Potter-Sprache zu bleiben, sondern dass das engagierte, ehrgeizige junge Menschen sind, die die Gesellschaft halt prägen wollen, die ihren Beitrag dazu leisten und als Dank dafür dann noch diskriminiert werden letztendlich, dass sie sich nochmal in einem Verein ehrenamtlich engagieren. Ne?
Also. Ich meine ja, du hast ja mittlerweile auch so ein extrem diverses Bild innerhalb der Verbindung. Klar, machen wir uns nichts vor, gerade bei uns auch als Kurs ist es ja immer noch so, dass wir halt nur Männer aufnehmen. Ja, gut, kann man in der Zukunft drüber diskutieren, wie man damit auch umgeht. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass unbedingt nur jemand, der aus einer Akademikerfamilie nur aufgenommen wird oder nur, wie es ja auch in schlecht recherchierten Sachen immer steht oder zu sehen war auch im Fernsehen, dass nur Deutsche aufgenommen werden dürfen oder was immer. Es ist schwachsinnig und es zeigt halt einfach, dass dieser Diskurs fehlt. Ich kann dir jetzt kein Patentrezept geben, wie es besser werden kann.
Nee, ich glaube, wir müssen einfach nur in die Öffentlichkeit gehen und uns mal zeigen und uns nicht verstecken, sondern halt über uns mal reden und die Deutungshoheit auch, glaube ich, behalten.
Ja, aber dann sind wir halt ein kleiner Teil. Ne?
Also klein, ja.
2% aller Studenten an den Universitäten sind Verbindungsstudenten, wenn es so hinkommt. Da die Deutungshoheit einfach nur durch Überzeugung zu bekommen, ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft mittlerweile schwierig geworden. Wenn wir natürlich eine größere Masse wären, könnten wir überzeugend auftreten. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, durch diesen Podcast beispielsweise, den sich ja bestimmt auch irgendwelche Leute anhören, die nicht korporiert sind, dadurch vielleicht ein anderes Bild von Menschen bekommen. Ich glaube, damit können wir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung tun und dann natürlich schauen, muss jeder Dachverband auch für sich selber, wie gehe ich da vor? Also,
ja, ich hoffe, dass ich vielleicht auch den ein oder anderen Dachverband damit inspiriere, einen eigenen Podcast halt zu gründen. Dass man halt da auch Öffentlichkeitsmedien halt hochzieht und nicht nur die Verbandszeitung halt hat, sondern halt auch digitaler und auch multimedialer halt unterwegs ist. Weil so ein Podcast ist zwar, gewisse Kosten sind damit verbunden, aber es ist jetzt nicht so, dass man ein Tonstudio kaufen muss und ausrüsten muss. Ne? Also deswegen. Ja gut, dann kommen wir noch zu deinem, nee, warte mal, das lassen wir noch. Würdest du noch mal antreten bei der nächsten Wahl?
Ich würde mir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit lassen, bis ich das nächste Mal die Entscheidung treffen würde, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen.
Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Du verfasst momentan eine Festschrift für ein rundes Stiftungsfest. Jetzt mal deine Erfahrungen teilen. Worum geht es? Welcher Bund? Wie dick wird es?
Ja, also es geht um eine Zusammenfassung beziehungsweise auch ein kritischer Blick auf 200 Jahre Vandalia Rostock. Es ist ja, kurz zusammengefasst, sehr erkenntnisreich und sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen. Also ich mache das ja neben Studium, Arbeit, Aktivität und allem drum und dran. Es frisst schon eine gewisse Zeit, auch die Masse an Quellen, an die man rankommt, die hält sich sehr in Grenzen, aufgrund auch der Zeit, die man nicht existiert hat oder auch der Zugang, der relativ schwierig ist. Aber es macht trotzdem auch dabei ganz, ganz viel Spaß, weil man nochmal andere Facetten kennenlernt, die man jetzt in der Fuchsenstunde vielleicht nicht ausführlich kennengelernt hat oder sich noch nicht beschäftigen wollte. Ja, es ist eine coole Sache und ich habe da echt Spaß dran. Es wird wahrscheinlich so zwischen 100 und 120 Seiten, also nicht zu dick. Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass das jetzt bis Oktober fertig sein muss und man vielleicht auch darauf aufbauen könnte in zukünftigen Werken.
Ja, das ist spannend, weil das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die wird ja sonst immer von etwas älteren, alten Herren im Bund übernommen, die dann halt so die historische Deutungshoheit einbehalten wollen. Und ich finde es cool, dass das auch mal ein junger Aktiver halt mal in die Hand nimmt und selber forscht und schaut, was hat der Bund in den letzten 200 Jahren gemacht. Und du bringst ja auch nochmal die Perspektive praktisch auch deiner Generation, deines Zeitgeistes mit. Dadurch wird sie sich ja auch nochmal groß unterscheiden, denke ich mal, von den Werken, die schon existieren, von anderen Verbindungen oder wenn es sogar auch noch von der Vandalia noch alte Festschriften geben sollte zum 50., 75., 125., 100. Da ist ja dann wahrscheinlich auch viel Möglichkeiten da drin. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich bin ja ausgebildeter Historiker. Das ist Knochenarbeit, um lange Texte zu schreiben. Ich schreibe ja meine Doktorarbeit gerade. Was ich damit sagen möchte, I feel you. Das ist nicht nur Freude, das ist auch manchmal Tränen und Knochenmehl.
Absolut. Also ich kann dazu auch sagen, also alte Herren unterstützen einen da schon noch mit bei. Also es ist nicht ein komplett eigenes Ding von mir selber. Würde auch gar nicht funktionieren, weil ich den Zugang nicht zu jeder Quelle habe. Beispielsweise unser Archivar im Chor hilft mir ein bisschen mit einer Recherche oder gibt mir vielleicht auch das ein oder andere Stück mal in die Hand. Ganz alleine mache ich es nicht, aber trotzdem, wie du gesagt hast, diese Perspektive von jemand Jüngeren. Es gibt auch ein Kapitel drin, wo einfach so ein Ausblick auch mal gewagt wird. Wie müssen wir uns entwickeln, damit wir auch in Zukunft so bleiben, wie wir sind? Natürlich, ne, Tradition muss man festhalten, aber auch sich mit der Zeit irgendwie ein bisschen entwickeln. Mhm. Das ist so dann der prägende Teil, den die jüngere Seite macht. Und du hattest es gerade angesprochen, es gibt eine Festschrift vom 150. Stiftungsfest. Die ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile in die Jahre gekommen und da fehlt auch so weitgehend eine historisch auch belegbare, also sprich mit Quellen etc. und auch Forschungsliteratur, fundierte Basis zur Zeit der NS-Diktatur. Mhm. Und da ist dann auch der gewisse Mehrwert, der letztendlich entsteht aus dieser Festschrift. Also nicht bloß das Wiedergeben eines 50 Jahre alten Werkes, sondern auch darauf aufbauend und was dazu beitragen, was dann für die weitere Geschichtsentwicklung von Relevanz sein könnte.
Was ich da spannend finde, ist, wenn das so eine alte Geschichte ist und sagen wir mal, die Geschichte reicht auch noch ein bisschen in den Vormärz rein. Ja. Da fallen viele Verbindungen hinten über, die dann allen Kai-Gästen und allen Frauen immer erzählen, ja, wir waren 1848 mit dabei, sich dann aber herausstellt, ja, die waren mit dabei, aber die waren eher auf der Seite der Monarchie und haben dann dafür gekämpft und es waren nicht nur die Handwerker und Bauern und jungen Studenten, die für die Republik gekämpft haben, sondern da waren auch eine große Handvoll an Verbindungen eher im konservativen Spektrum aktiv, die halt die Situation halt bewahren wollten, ne? Und nicht Teil der revolutionären Kräfte waren, sondern der konservativen Kräfte. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Ich würde sagen, Niklas, danke schön, dass du heute hier warst. Ich habe dir jetzt auch wieder einen ziemlich langen Laberlümmel angehangen. Ich hoffe, das können wir jetzt nochmal mit einem schnellen dann korrigieren.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich habe mich auch gefreut, dass du da warst. Und schaltet wieder ein. Nächste Woche kommt die nächste Folge. Und auf anderen Häusern ist es auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.